Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Sexueller Missbrauch. Dieser Begriff wurde nach den zuletzt bekannt gewordenen schrecklichen Vorfällen als sexualisierte Gewalt gegen Kinder gesetzlich neu gefasst. Das Thema sorgt seit Jahren für Schlagzeilen und erschüttert die Öffentlichkeit. Nicht erst seit der MeToo-Bewegung und der Offenbarung von Christian Kracht, er sei als Jugendlicher in einem kanadischen Elite-Internat missbraucht worden, ist es auch in der Literatur angekommen. Josef Haslinger schrieb bereits 1983 eine Erzählung darüber, wie solche Verletzungen weiterwirken. Auch Bodo Kirchhoff hat sich zu eigenen Missbrauchserfahrungen geäußert und erzählt in seinem Roman Dämmer und Aufruhr davon. Verstörungen, sexueller Missbrauch in der Literatur. Sie hören eine Sendung von Ralf Gerstenberg.
Eine Dreiviertelstunde muss er noch singen, auch sein Solo. Und es kommt anders als sonst, weniger weich, wie von Bleistiftspitzerklinge noch verspätet zerkratzt. Ein-, zweimal sieht ihn sein Kantor an. Auch er muss ja warten, Geduld aufbringen.
Man kann auch in andere Klöster gehen, die keine Sängerknaben haben. Aber diejenigen, die da zu den Sängerknaben ins Kloster gekommen sind, unter denen gab es eben einige, die sehr gerne in unserem Umkreis waren. Nicht nur, weil sie uns unterrichtet haben, sondern die haben auch den Ausgang mit uns gesucht, haben den Sport mit uns gesucht. Also eigentlich waren das immer irgendwie dieselben, die sich besonders darum gerissen haben, in unserer Nähe zu sein.
Um 8:30 aber ist die Probe endlich vorbei und sie gehen auf getrennten Wegen zum vereinbarten Ort. Der Junge mit der besonderen Brille, seit kurzem 12, und der Mann mit dem Winnetou-Haar, jetzt Mitte 30.
Mir ging es darum, diese Geschichte so zu erzählen, dass die Beziehung, die dahinter sich verbirgt, miterzählt wird. Das war ja eine Verführung, gleichzeitig war es natürlich auch eine Zumutung.
Nur eine Woche vor dem Internatssommerfest und der Aufführung des Oratoriums, der letzten Anstrengung vor den großen Ferien, kommen sie unter dem Gestrüppdach noch einmal zusammen. Ein rasches, aber kein hastiges Tun mit den Lippen, der Zunge, den Fingern, dem Andrang des Bluts. Herr Gieser rauchte dabei, während ich einsaugte, was er verströmen ließ. Am Ende löschte er die Zigarette in dem, was für mich nach Liebe roch.
Am 15. Mai 2018 hält der Schriftsteller Christian Kracht die erste von drei Poetikvorlesungen, zu denen er von der Frankfurter Goethe-Universität eingeladen wurde. Das Audimax ist gut gefüllt. Video- und Tonaufzeichnungen sind verboten. Der Autor betritt mit Schal und Parker an diesem fast sommerlichen Tag das Podium. Als habe er sich gewappnet für bevorstehende Klimaveränderungen im Saal.
Christian Kracht hat angefangen mit rhetorischen Gesten, die aus der Geschichte der Frankfurter Poetikvorlesung gut bekannt sind. Also er hat davon gesprochen, dass er sich für diese Aufgabe eigentlich gar nicht bereit fühlt.
Der Literaturwissenschaftler Kevin Kempke hat den Schriftsteller, der bekannt dafür ist, in Interviews keine Fragen zu seiner Person zu beantworten, bei seiner Vorlesung überraschend offenherzig erlebt.
Er hat sozusagen Bescheidenheitsgesten ausgeführt und hat auch versucht, so ein paar Scherze über seinen Vortragsstil zu machen.
Ich habe eine tiefe Angst, hier zu Ihnen zu sprechen. Im Verborgenen schreibe ich wie ein Genie, doch ich spreche wie ein autistischer Säugling.
Sodass die Stimmung zunächst eigentlich in eine ganz andere Richtung zu gehen schien, als es dann tatsächlich passierte.
Leise, konzentriert und stockend, heißt es, habe Christian Kracht gelesen. So oder so ähnlich vielleicht wie 6 Jahre zuvor bei der Verleihung des Wilhelm-Raabe-Preises.
Sofort beginne ich an meinen Vater zu denken, der ziemlich genau vor einem Jahr im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Er war ein Misanthrop, er ist nicht unter Menschen gegangen, weil er unermessliche Angst davor hatte, als Hochstapler entlarvt zu werden. Nun, das habe ich von ihm geerbt, nicht die Misanthropie, die nur zum Teil, wohl aber die Furcht, einer werde das schon aufdecken, schon bald, das ganze Lügengebäude, das Pastiche meiner Literatur.
Auch in Frankfurt 2018 wird Christian Kracht von seinem Vater reden und dessen völligem Desinteresse an seinem Sohn. Doch zunächst spricht er über eine andere Person, die ihn, ohne dass er sich dessen lange Zeit bewusst war, geprägt hat. Über den kanadischen Pastor Keith Gleed. Gleed war Reverend an der Lakefield College School, einem Elite-Internat in Ontario, das Kracht Ende der 70er Jahre besuchte. Dort hat der Geistliche mindestens 30 Schüler sexuell missbraucht. Unter ihnen Christian Kracht, der von seinen Mitschülern Heidi genannt wurde.
Er musste sich umdrehen, seinen Oberkörper nach vorn über eine Couch beugen. Hinter sich konnte er hören, wie Gleed seine Hose öffnete, die Schnalle des Gürtels öffnete und den Gürtel aus den Schlaufen zog.
Erst 40 Jahre später, als er von den Missbrauchsfällen aus den Medien erfuhr, wurde Kracht bewusst, dass jener Vorfall in der Holzhütte des Anglikanerpaters kein Produkt seiner sprühenden Fantasie war, für das es seine Eltern, denen er davon erzählte, und schließlich auch er selbst damals hielten. Was sich dort zugetragen hat, erfährt nun die schockierte Öffentlichkeit, zum Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung.
Dann peitschte er den 12-jährigen Jungen aus, 7, 8 Schläge. Als er fertig war, wies er den Knaben an, sich nicht umzudrehen. Christian Kracht verharrte in der Position, die ihm vorgegeben worden war, und hörte nur das Schnaufen des Pastors, der allem Anschein nach hinter ihm masturbierte.
Es gab dann ja auch diesen einen Satz, der dann von verschiedenen Medien so ein bisschen sensationsheischend als Headline genommen wurde. Dieser Satz, ich hörte, wie er hinter mir seine Hose öffnete, was sich auf diesen Pastor Keith Gleed bezieht, den er als seinen Peiniger identifiziert hat. Und im sprachlichen Duktus war diese Missbrauchserzählung erstaunlicherweise eher in dem üblichen Krachton gehalten, den man aus seinem letzten Roman Die Toten kennt. Also etwas manieriert, könnte man fast sagen, aber nicht besonders detailreich. Also es wurden wenig Handlungen beschrieben, sondern es ging dann vor allem um die Folgen, die der Missbrauch für ihn als Autor hatte.
Christian Krachts Offenbarung fällt in eine Zeit, in der fast täglich Fälle von sexuellen Übergriffen in den Schlagzeilen zu finden sind. Die MeToo-Debatte ist in vollem Gange. Kracht hat im Zuge der Weinstein-Affäre von den Missbrauchsfällen an seinem ehemaligen Internat erfahren. Opferberichte und öffentlich erhobene Vorwürfe stehen ganz oben auf der medialen Aufmerksamkeitsskala.
Es gibt schon Opferinszenierungen. Das lässt sich medial auch ganz gut spielen jetzt. Das ist ein Thema, mit dem kann man sich auch in Szene setzen. Ja. Und nicht MeToo, und das ist auch so etwas.
Der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen die Opferrolle, in die er nach einer literarischen Äußerung zum Thema immer wieder gedrängt wurde.
Ständig darauf angesprochen zu werden und damit hausieren zu gehen. Und es herrscht dann auch immer eine seltsame Betroffenheit bei allen rundherum, wenn man gebeten wird, darüber zu erzählen. Auch das ist natürlich eine Rolle, die mir nicht mehr behagt.
Immer wenn in Österreich bekannt wird, dass katholische Priester wieder einmal ihren Sexualtrieb nicht im Zaum halten konnten, klingelt bei mir das Telefon. Das hat mittlerweile Tradition. Man hält mich für einen Experten in Fragen der Pädophilie und Pädosexualität. Ich bin nicht ganz unschuldig daran, dass ich zu diesem besonderen Status kam.
Anfang der 80er Jahre veröffentlichte Josef Haslinger die Erzählung »Die plötzlichen Geschenke des Himmels«, in der er 15 Jahre danach seine Missbrauchserfahrungen in einem katholischen Klosterinternat verarbeitet hatte.
Unter dem Habit lässt sich alles verbergen. Es kann ein reifer Apfel sein. Saftig, rot, schimmernd, im Spielraum des Klosterinternats, nur mir allein überreicht. Ein kurzes Glück also kann es sein. Ein dankbarer Blick in das aufleuchtende Gesicht des Pater G., während er meine Schultern tätschelte.
Das Merkwürdige ist, dass ich diese Erfahrung nicht losgeworden bin. Ich habe für mich im Inneren so einen alten Groll gegen die Kirche gehegt. Und der hat sehr viel mit diesen Erfahrungen zu tun gehabt. Und dieser erste Text, den ich da geschrieben habe, diese Missbrauchsgeschichte, die war auch getragen von einem Ton, der einfach diese Gebrochenheit und diese Hilflosigkeit eines Jungen, der dem ausgeliefert ist, spürbar machen sollte.
Wenn Pater G. vorlas, fanden die schweißklebrigen und meist ein wenig zittrigen Finger der Hand des Religionslehrers unter dem Habit die meinige, tasteten sich weiter zu meinen Schenkeln, fuhren die Hose entlang und zwischen die Beine, öffneten in endlosen, wegen der leichten Geräuschentwicklung immer wieder unterbrochenen Ansätzen meinen Reißverschluss. Mit meist angehaltenem Atem saß ich da und verstörten Gedanken. Es fiel mir unendlich schwer, dem Verlauf der Geschichte zu folgen.
Auf wenigen Seiten lässt Josef Haslinger seinen Ich-Erzähler in knappen, realistischen Szenen von den sexuellen Übergriffen in seiner Vergangenheit berichten. Die Gefühlsverwirrung des Heranwachsenden wird dabei ebenso deutlich wie der emotionale Nachhall der Missbrauchserfahrung in der Psyche des inzwischen erwachsenen Erzählers. Ein Text wie eine Entladung, in der das, worüber Haslinger bislang nicht reden konnte, als fiktionale Erzählung eine Form gefunden hat. Dabei weiche die explizite Vergewaltigungsszene, quasi der aufwühlende Höhepunkt der Geschichte, am weitesten von der Realität ab, sagt Haslinger.
Ich schreibe ja, er legte mir, was legt er mir auf die Zunge wie eine Hostie? Er legte mir seine was?
Er legte mir sein wulstiges Fleischstück wie eine geweihte Hostie auf die Zunge, lächelte mich an dabei, sagte, na mach schon, trau dich nur.
Ja, ein bisschen spielt das Ganze ja in diesem religiösen Vokabular, das war ja auch wichtig bei dieser Geschichte, diese Durchmischung von Religiosität, Religionsvertrauen und diesem Übergriff.
Ein schaler, nichtssagender Geschmack, ein wenig Ekel. Da stieß es mit einem Mal in meinen Mund hinein, zuckte hin und her, ich konnte ihm nicht mehr entkommen. Mein Kopf wurde von hinten gegen das Haarbüschel gepresst. Es reckte mich, wenn der Religionslehrer auf meinen Gaumen stieß, die Speiseröhre hinabschlüpfen wollte.
Das ist einfach schon jetzt der Fantasie geschuldet in dieser Form. Ich weiß gar nicht, wie detailreich ich überhaupt darüber reden soll. Es ist ja absurd. Es ist ja auch die Geschichte eines Versagens. Ich bin ja einem solchen Sexualakt gar nicht gewachsen gewesen, weder mit 12 Jahren da schon gar nicht, ja, aber auch mit 14 Jahren nicht, ja, weil ich ihm nie gewachsen war. Ich bin eben nicht homosexuell. Aber ich dachte es, vielleicht ist es so. Und ich weiß es nicht.
Eine Vergewaltigung, wie Josef Haslinger sie in »Die plötzlichen Geschenke des Himmels« beschrieben hat, habe er selbst nie erlebt. Auch sei er nicht aus dem Kloster geflohen, wie am Ende der Erzähler. Im Fiktionalen konnte er das Geschehen zuspitzen. Dinge tun, von denen er damals nur geträumt hatte. Doch seine Geschichte sei auch aus einem Racheimpuls heraus entstanden, erinnert er sich heute. Sie sei moralisch einwandfreie Fiktion, die gut in gegenwärtige Debatten passen würde.
Irgendwann kam ich eben zu dem Punkt, im Nachhinein mir zu erklären, wie war das jetzt von meiner Seite aus gesehen. Und da muss ich einfach sagen, ich habe überhaupt nichts unternommen, um das abzuwehren. Sondern ich hatte auch eine gewisse Neugierde auf das, was da dieses Verborgene, der von Kindern geschützte und ferngehaltene Bereich der Sexualität von einem Erwachsenen und einem Kind. Was will der eigentlich mit mir? Was macht er mit mir? Worauf wird das hinauslaufen? Das hat mich auch interessiert. Ja? Also ich habe mich nicht dagegen gesträubt und war dann allerdings doch sehr verstört, das muss ich natürlich auch sagen.
Ich war verstört, natürlich, weil ich zu dieser Zeit ja auch noch ein sehr religiöser Mensch war und selbst Priester werden wollte. Aber es war nicht nur eine Last, ein solches Geheimnis mit sich herumzutragen. Es war auch etwas Besonderes. Und spätestens nach der Entfernung meines ersten erotischen Partners, von dem mir neulich beim Durchstöbern alter Fotos ein Brief in die Hände fiel, ein schüchterner Liebesbrief, den er mir, dem damals 12-Jährigen, geschrieben hatte, war mir auch klar, dass alle, die in dieser Weise mit mir verkehrten, durch mich erpressbar waren.
In einem Artikel, den Josef Haslinger unter dem Titel »Die Macht des missbrauchten Kindes« in der Tageszeitung »Die Welt« veröffentlichte, forderte er 2010, als die Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg und in der Odenwaldschule publik wurden, die Täter nicht an den Pranger zu stellen, keine Hexenjagd zu veranstalten. Wenige Tage später veröffentlichte der Soziologe Gerhard Arment ebenfalls in der Welt, einen Debattenbeitrag, in dem er Haslingers Verständnis für die Täterseite als typisches Opferverhalten kennzeichnete und ihn damit auf seine Opferrolle festschrieb. Zitat: Wer die Pädophilen in der Sphäre von klösterlicher Gewalt als eine Oase der Zärtlichkeit benennt, wie Josef Haslinger das tut, der enthüllt nicht nur das ganze Elend des damaligen Kindes, sondern ebenso das des gegenwärtigen Erwachsenen. Er scheint zeitlebens unfähig, sich gegen seine Missbraucher aufzulehnen.
Es fällt ihm schwer, trotz der heutigen Stärke als Erwachsener, seine Erfahrungen angemessen zu bedenken.
Das habe ich ärgerlich empfunden. Man muss einfach nüchtern darüber reden, dass es diese Menschen gibt und dass es bestimmte Institutionen gibt, wo diese Menschen gehäuft sich sammeln. Das sind Menschen, denen eigentlich vollkommen klar ist, dass da in ihrem eigenen Leben und mit ihrem eigenen Gefühlshaushalt etwas grundschief läuft. Aber denen muss man helfen.
Während Josef Haslinger das Schreiben über das, was ihm als Kind im Kloster widerfahren ist, als einen Akt der Befreiung empfunden hat, konnte bei Christian Kracht eine bewusste literarische Auseinandersetzung mit seiner Missbrauchserfahrung nicht stattfinden. Allein schon deshalb, weil er das Erlebte 40 Jahre lang verdrängt hat, wie er sagt. Doch das Verdrängte hat durch das Unterbewusstsein dennoch einen Weg in sein schriftstellerisches Werk gefunden. Das, davon ist Kracht überzeugt, nun noch einmal neu gelesen werden müsse.
Das war ganz klar gegen Feuilletonisten und literaturwissenschaftliche Leser und Leserinnen gerichtet,
meint der Germanist Kevin Kempke, der im Hörsaal saß, während Kracht in Frankfurt dozierte.
Dass er also genug habe von diesen ganzen Deutungen, dass seine Werke als Popliteratur oder als Camp oder so einzuordnen seien. Und er wolle nun gewissermaßen den Schlüssel zu seinem Werk präsentieren. Das war die Geste, mit der diese Vorlesungen aufgetreten sind. Und in dieser Hinsicht war die Missbrauchserzählung sowas wie der rote Faden. Er ist immer wieder darauf eingegangen und hat immer wieder philologische Vorarbeit betrieben und so gewissermaßen die Literaturwissenschaft auf bestimmte Stellen hingewiesen.
Etwa auf jene Szene in der kontrafaktischen Dystopie »Ich werde hier sein, im Sonnenschein und im Schatten« von 2008, in der ein kanadischer Missionar in Südostafrika mit dem Vornamen Keith ähnliche Dinge tut wie der reale Keith Gleed in der erwähnten Holzhütte.
Der aus der kanadischen Dominion stammende Padre, Bruder Keith, fühlte sich genötigt, mich nach den Unterrichtsstunden aus der Schar der Kinder herauszusuchen und alleine zu den Felshöhlen am Chongoni zu bringen, um mir dort die geheimnisvollen Malereien zu zeigen, jene konzentrischen Schraffierungen meiner Urahnen, deren steingewordene Wirbel und eigentümliche Figürlichkeit mich derart fesselten, dass ich erst sehr viel später und nur ganz beiläufig bemerkte, dass der Padre sich, hinter mir stehend, im schwachen Schein einer Öllampe, leise keuchend selbst befriedigte.
Das war die eindeutigste Spur, wo also wirklich auf der Textoberfläche gewissermaßen schon die Folgen greifbar sind. Und sonst hat er eben, ich würde sagen, untergründige Gewalt und Sexualität gewissermaßen als die Grundthemen seiner Romane in Stellung gebracht.
Die ihm oft vorgeworfene Distanziertheit und mitleidlose Härte, der Sarkasmus, das elitäre Ästhetizistische, all das führt Kracht selbst nun auf die verdrängten Erfahrungen im Internat zurück, die sein Werk unbewusst geprägt hätten. Kritiker, die ihn als Türsteher rechter Gedanken und Rassisten bezeichneten, so der Subtext, hätten gewissermaßen jetzt die Gelegenheit, ja die Pflicht, seine autobiografischen Enthüllungen in ihr Urteil einzupreisen und dieses zu revidieren.
Das fällt mir furchtbar schwer, darüber zu schreiben oder dieses als Thema zu wählen. Es ist eigentlich fast unmöglich, das zu beschreiben.
Er habe seinen Figuren einen männlichen Körperpanzer angelegt, interpretiert Kracht sich selbst. Sie mit ausschweifender Unbarmherzigkeit ausgestattet, um das Trauma der Misshandlung zu verarbeiten. Und in der Tat ist das Fehlen von Empathie, Zärtlichkeit, einem solidarischen Miteinander, Liebe gar, in seinen Romanen nicht zu übersehen. So gestand er 2016 in einem Interview zu seinem Roman »Die Toten«:
Wovon sprechen wir? Gerade auch in diesem Roman, in dem letzten Roman, gibt es auch, also es ist eigentlich schrecklich, es auszusprechen, aber es gibt Sexualität. Es gibt Sexualität in diesem Roman. An verschiedenen Stellen kommt das vor. Und das ist eigentlich, glaube ich, sozusagen für mich ein Novum überhaupt, versuchen, dies zu beschreiben.
Sexualität, Körperlichkeit, Eros und Begehren prägen das Werk eines Autors, der 25 Jahre vor Christian Kracht über seine Missbrauchserfahrungen an eben jenem Ort der Frankfurter Goethe-Universität gesprochen hatte. Bodo Kirchhoff.
Ich habe das jetzt schon zum allerersten Mal erwähnt, 1993 in meiner Poetikvorlesung, das hat niemanden interessiert. Dann habe ich es in einer übertrieben fiktiven Form dargestellt, in Palando, das hat auch niemanden interessiert. Dann habe ich einen Artikel im Spiegel geschrieben, das hat plötzlich alle interessiert, weil das in die Zeit der Debatte fiel. Das war aber auch noch nicht das, was ich nah am Wahrhaftigen empfunden hätte. Und nun habe ich es in aller Ruhe erzählt.
In seinem autobiografischen Roman Dämmer und Aufruhr erzählt Kirchhoff von seinen frühen Jahren, wie der Untertitel verrät. Es sind Kindheits- und Jugenderinnerungen in Romanform, die pünktlich zum 70. Geburtstag des Autors im Juli 2018 erschienen sind. Erinnerungen an die geradezu ödipale Nähe zur Mutter, die Schauspielerin ist. An den meist abwesenden Vater, der ein Bein im Krieg verloren hat und sich bemüht, eine kleine Firma aufzubauen. An Hamburg, den Breisgau, an eine meist glückliche Zeit für den Heranwachsenden. Bis zum Scheitern der Ehe seiner Eltern und die Abschiebung des Jungen in ein evangelisches Internat am Bodensee.
Ich war von 10 bis 20 in diesem Internat, also wirklich wesentliche Jahre, die einem ja in dieser Lebenszeit vorkommen wie ein ganzes Leben. Und am Anfang war ich wirklich sehr dort ausgeliefert. Ich habe meine Eltern dann monatelang nicht gesehen, vom Sommer fast bis zu Weihnachten. Und habe in dieser Zeit sofort irgendwie Anlehnung gesucht, Götter, an die ich mich halten kann.
Einer dieser Götter ist der Kantor der Einrichtung, Herr Gieser, der aussieht wie Winnetou und sich dem Jungen rasch und eindeutig nähert.
Das ist die Liebe, sagt der, der sonst am Flügel sitzt, als auch dem Jungen das Sehen vergeht, nicht das Hören. Es ist das Schlüsselwort, das er aufschnappt, als aus ihm hervorbricht, wofür es noch immer kein helfendes Wort gibt. Danach nur noch Atmen, das sich erst allmählich beruhigt, als wären beide gerannt. Und auf einmal ist der Ältere wieder erwachsen und hilft dem Jüngeren auf die Beine.
Als sprachloses Kind mit Schwanz bezeichnete Bodo Kirchhoff den Jungen, der er einmal war, in dem bereits erwähnten Spiegelartikel von 2010, und den Kantor als einen verdammten Päderasten, der geilen Unsinn flüsterte. Worte, die der Junge nicht verstand, nicht verstehen konnte. Der Erwachsene habe ihn in einer Sprachnot zurückgelassen, die auch der spätere Sexsprachmüll nicht lindern konnte. Das Wort Missbrauch will er für das Erlebte nicht gelten lassen.
Daraus hat sich etwas ergeben, was am Ende unter dem Strich doch eine Art Beziehung war, von seiner Seite zweifellos ganz falsch, will ich ganz klar sagen, aber etwas, was ganz schwer unter nur ein Wort zu fassen ist, habe ich auch nie getan.
Seit der Dezembernacht war ich kein Neuer mehr, aber auch keiner wie die anderen im Heim. Ich war ein Erwählter, Emporgehobener, dazu noch ein Verzauberter, äußerlich Junge, innerlich Mädchen, einer mit geheimem Körper und Wissen. Zu niemandem ein Wort, hatte Herr Gieser noch am Ende gesagt.
Erstmals in Ruhe, wie Kirchhoff sagt, erzählt er von seiner damaligen Gefühlsverwirrung und Verstörung, der Suche nach Anerkennung, wechselt die Perspektive von der dritten in die erste Person und macht nachvollziehbar, warum der Heranwachsende, herausgelöst aus der elterlichen Geborgenheit, dem Drängen des charismatischen Pädagogen nachgibt. Die größte Enttäuschung ist dann die Erkenntnis, dass er nicht der Einzige war, an dem sich der Kantor vergangen hat.
Ich war nur einer von mehreren oder etlichen, mit denen er Geheimnisse hatte und wollte ihn nach der Ankunft in Finnland töten, in einem See ertränken und habe ihn stattdessen während der Reise angebetet, wenn ich abends in den Kirchenkonzerten neben dem Harmonium auf dem Boden saß, ganz nah beim Begleiter des Chors, mit den Augen bei seinen Händen, ihrem Spiel auf den Tasten.
In Dämmer und Aufruhr beschreibt Bodo Kirchhoff auch die Folgen des sexuellen Übergriffs, die Auswirkungen auf nachfolgende Beziehungen zu Mädchen und Frauen, die Suche nach einer sexuellen Identität und nach einer Sprache für das Geschehene. Erst jetzt, als 70-Jähriger, findet er in der Ruhe des Erzählens die Worte für das, was war, und zeigt damit auch die Möglichkeiten der Literatur, fernab von Skandalen, intimen Bekenntnissen und Schwarz-Weiß-Mustern, einer Geschichte ihren Raum zu geben.
Schreiben heißt für mich, sich Schreiben zu verändern. Es ist ein Prozess, der mit mir etwas anstellt, aus dem ich anders hervorgehe, wie ich reingegangen bin. Und das macht für mich auch den Sinn des Schreibens aus in einer Zeit, wo das Lesen immer mehr zurückgeht. Da bleibt dieser Sinn völlig unangetastet.
Die Missbrauchsschilderungen von Christian Kracht riefen einen lauten Widerhall in der Presse hervor. Die Botschaft, dass die traumatische Kindheitserfahrung eine Neubewertung seines Oeuvres verlange, schien angekommen zu sein.
Enthüllungen lassen seine Bücher in einem neuen Licht erscheinen,
titelt die Neue Zürcher Zeitung. Im Deutschlandfunk Kultur äußert sich der Literaturkritiker Stefan Mesch.
Ich finde schon, dass das die ganze Rezeption verändert.
Bei den beiden nächsten Vorlesungen der Reihe wird das Audimax der Frankfurter Goethe-Universität zu einer Art Pilgerstätte für Neugierige und Interessierte. Weitere Skandale liefert ihnen Kracht allerdings nicht. Dafür erneute Verunsicherungen. Er kommt auf einen zentralen Begriff für sein Kunstverständnis zu sprechen. Die Parodie.
Alles, was sich selbst zu ernst nimmt, ist reif für die Parodie. Auch diese Vorlesungsreihe.
Er hat dann vor allem gezeigt, was dieser Parodiebegriff für ihn bedeutet. Und da könnte man sagen, dass der gleichbedeutend für ihn ist mit dem, was Kunst leisten kann.
Heute weiß ich, dass die Parodie eine Heilung für den Missbrauch sein kann.
So nutzt Christian Kracht seine Missbrauchserfahrung für einen Befreiungsschlag, wirft weitere Fragen auf und schafft neue Rätsel und Widersprüche.
Das ist ja auch im Prinzip das, was dann, nachdem sich die ursprüngliche Aufregung gelegt hatte, in den Blick gerückt ist. Also inwiefern auch diese Vorlesungen selbst sich in das Werk einfügen oder auch nicht. Also ob sie nun tatsächlich eine Neubewertung erfordern oder ob sie nicht mit den gleichen ästhetischen Mitteln arbeiten, wie Christian Kracht es auch schon in den Jahren zuvor getan hat.
Die Rezeption, das Gespräch darüber, habe Christian Kracht bei seinen Vorlesungen bereits mitbedacht, meint Kevin Kemke. Das zeige allein die Tatsache, dass entgegen den üblichen Gepflogenheiten von seinem Auftritt keine Videoaufzeichnungen gemacht werden durften. Auch die Veröffentlichung einer Druckfassung sei nicht geplant.
Sodass also die Möglichkeit, über diese Vorlesung zu reden, sich, wenn man nicht selbst dabei gewesen ist, tatsächlich nur über die Berichte anderer ergibt. Und dadurch eben natürlich bleibt Kracht im Gespräch.
Als wollte er am Ende noch einmal auf die MeToo-Debatte verweisen, die auch ihn schließlich dazu gebracht hätte, sich mit seinen traumatischen Erfahrungen auseinanderzusetzen, las Christian Kracht im Anschluss an seine Vorlesungsreihe eine Passage aus seinem letzten Roman »Die Toten«, in der eine junge Schauspielerin Anfang der 30er Jahre versucht, in Hollywood Fuß zu fassen.
Das Drehbuch ist entsetzlich geschrieben. Und der aufgeschwemmte, teigige Beery zwickt sie während der Dreharbeiten ständig in den Hintern und knetet ihr, als sie einmal alleine zusammen im Umkleidewohnwagen sind, schmerzhaft den Busen. Aber sie lässt sich nicht beirren. Sie möchte ein Star werden. Und das gehört schließlich dazu.
Die MeToo-Debatte hat Opfer sexueller Übergriffe und sexuellen Missbrauchs ermutigt, ihre Stimme zu erheben. Josef Haslinger und Bodo Kirchhoff haben das schon lange vorher getan. Mit ihren Romanen, Erzählungen und Artikeln haben sie ihre Opferrolle längst hinter sich gelassen. Und auch Christian Kracht ist mit seinem auratischen Auftritt in Frankfurt zum Autor seiner eigenen Geschichte geworden. Diese Geschichten müssen, so schwer erträglich sie auch sein mögen, möglichst präzise, in ihrer ganzen Komplexität erzählt werden, meint Bodo Kirchhoff.
Als ich mich vor irgendwie 7 oder 8 Jahren in einem Essay im Spiegel zu dem Thema geäußert habe, habe ich es deshalb getan, weil es zu diesem ganzen Bereich immer nur Stichworte oder Schlagworte gab. Es wurde aber nie etwas Genaues erzählt. Das ist so ähnlich wie bei diesen ganzen Geschichten, die jetzt durch die Medien geistern, dass jemand sagt, mir ist das so passiert oder ich gehöre auch dazu. Ja, wie denn nun? Was denn nun? Also ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, genau zu sein. Und sehr genau die Geschichte einer Situation zu erzählen, das ist mir sehr wichtig.
Verstörungen, sexueller Missbrauch in der Literatur. Sie hörten eine Sendung von Ralf Gerstenberg. Es sprachen Anjorka Strechel und Toni Jessen. Ton Martin Eichberg, Regie Giuseppe Maio. Redaktion Dorothea Westphal.